Und dann würde ich sagen, starten wir doch auch rein in unsere Folge Not und Elend, würde ich sagen. Und es ist so, meine Damen und Herren, wir haben es heute folgendermaßen gemacht. Ihr wisst es ja, wie es funktioniert. Ihr wisst es ja, wie es läuft. Wie jede Folge hat natürlich auch einer von uns wieder ein Intro vorbereitet. Dieses Mal ist es aber natürlich was Besonderes. Dieses Mal ist es nicht wie jedes Mal. Dieses Mal erinnert mich sehr an Funkgespräche. So sieht's aus, Lia. Wir machen im Endeffekt einfach Podcast heute mit Walkie-Talkies. So. Das Gute ist, ich sehe dich ja auch da. Das heißt, ich sehe, wenn dein Finger Richtung Knopf geht. Von daher kann ich da gut angreifen. So, meine Damen und Herren, es ist wie immer, einer von uns hat ein Intro gemacht. Dieser jemand war heute nicht ich. Deshalb ist es Marc. Und deshalb würde ich sagen, Marc, bist du soweit?
Ich brauche einen Hammer-Sound von dir und dann fange ich an, hier mein Intro vorzulesen.
Du brauchst einen Hammer-Sound von mir? Okay, warte, ja. Kriege ich jetzt einen Hammer her?
Ich brauche irgendwas Fetziges für den Background.
Gut, pass auf, ich suche was. Wie wär's mit, warte, es wird verrückt. Wir machen einfach, komm, wir machen Let Me Entertain You, das ist doch eigentlich ganz nett für den Anfang.
Ja.
Das passt ja auch ziemlich gut.
Ja,
deshalb würde ich sagen, Angriff.
Endlich ist es wieder soweit. Eine neue Folge von Not und Elend. Diesmal live. Heute mit dabei unsere beiden Stargäste, Marc Weide und Alexander Straub. Außerdem können Pilze Farben hören und zieht Sturm Corinna eigentlich in diesem Jahrhundert noch an uns vorbei? Das und vieles mehr erfahren Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen bei
Not und Elend!
Yes, sir! Freunde!
Warte, jetzt kommt der Refrain. Let me entertain you und damit herzlich willkommen zu unserer Live-Folge von Not und Elend. Das war das Intro der Woche. Es war der Wahnsinn. Also ich muss auch wirklich sagen, da haben wir wirklich alles rausgeholt. Da haben wir wirklich, da kamen die TV-Total-Show-Feelings direkt wieder hoch. Ihr habt zwar im inneren Auge gesehen, wie du da standest und jemand sofort dir so eine Pappe hochgehalten hat und einfach gesagt hat, so lies vor. Und du hattest so dieses Mikrofon so im Hals hängen einfach und hast dann da so reingeredet.
Das ist ja teilweise, ist es noch beim Fernsehen so, dass Leute Schilder hochhalten? Ne? Also man sieht das ja öfter noch. Bei TV-Total ist es ja zum Beispiel so, dass Raab so Cue-Cards bekommt. Aber zum Beispiel bei uns beim Fernsehen war das nicht so. Wir waren einfach auf uns gestellt. Wir waren, wie sagt man auf gut Deutsch, am Arsch, wenn wir den Text vergessen haben. Denn wir hatten niemanden, der uns irgendwas zugerufen hat. Wir hatten unsere kleinen Moderationskärtchen und da musste ich dann ablesen, wie wenn ich in der Schule so einen Pädagogikvortrag halte.
Hallo, mein Name erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Traub und ich erzähle heute was über das Thema Gänseblümchen am Straßenrand.
Aber das war ja unsere große Stärke auch damals in der Schule, wie auch heute noch, dass wir mit wenig Wissen viel rausholen konnten. Ja, deswegen haben wir auch schon öfter festgestellt, dass Politik eigentlich die Branche für uns wäre, aber wir sind ehrliche Betrüger.
Richtig, genau. Wir sagen wenigstens vorher, dass wir nur schwindeln. Ja, aber das stimmt. Das stimmt. Also ich glaube, das wäre auch eigentlich der Titel unserer Biografie. Mit wenig viel machen.
Du hattest heute Morgen, als wir um 13 Uhr gegessen haben, hattest du so einen tollen Titel für deine Biografie. Wie war das nochmal? Da war irgendwie so eine catchy Phrase, wie deine Biografie heißen könnte.
Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade auch drüber nachgedacht. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, auf welches Thema das bezogen war.
Ich weiß auch nicht mehr. Jetzt kommt auch keine große Pointe, Leute. Es tut mir sehr leid. Das war einfach nur gerade ein Gedankengespinst, aber ich komme auch gerade nicht drauf.
Ja, das ist live. Live ist live. Na, 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 na. Und damit würde ich einfach mal sagen, Marc, wie geht's denn so?
Beschissen.
Gut, und damit zum Wetter.
Leute, ich hatte gerade den Stress meines Lebens. Ich saß hier bei Alex am Arbeitsdemokratentisch und habe versucht, über eine Hotline und über eine Online-Plattform einen Corinna-Test zu vereinbaren, aber nicht so einen normalen Schnell-Antigen-Test, sondern einen PCR-Test. Das ist ja der offizielle, der ist ein bisschen, da passiert noch mehr, da kriegst du den Stab nach unten rum rein und dann hast du halt...
So und jetzt bitte wenden und einmal nach vorne beugen.
Ja, einmal freimachen und dann hast du ein Ergebnis, was halt noch mehr verifizierter ist und dieses Ergebnis braucht man, wenn man in TV-Shows aktuell arbeitet oder halt, also in unserem Fall halt in TV-Shows. Deswegen brauche ich das und deswegen habe ich bei einer Hotline angerufen, wo ein holländischer Mitarbeiter ranging und mir die Speisekarte vorgelesen hat. Zumindest so hat es sich angehört.
Kannst du mal versuchen, das bitte nochmal für mich wiederzugeben, was er gesagt hat?
Willkommen in Niederlanden, die Krokettjes mit Mayonnaise. Ich kann keine Sprache nachmachen, ich weiß.
Ey, aber komm, betrunkener Holländer ist genau dein Gebiet. Also das kannst du, kannst wirklich, versuch mal einfach, stell dir mal vor, du sprichst einen Dialekt nach. Stell dir mal einfach vor, du sprichst Sächsisch. Da kommt sowieso nur betrunkener Holländer raus. Sag mal.
Sächsisch kann ich tatsächlich ein bisschen. Kennst du diesen Witz, wo der Vater und sein Sohn auf so einem Hochsitz sitzen und der Sohn beobachtet so Füchse, die durch den Wald springen und der Mann guckt aber auf so eine Frau, die im Bikini ein bisschen abseits liegt. Und dann,
nee, kenne ich nicht.
Nee. Also pass auf. Der Sohn beobachtet Füchse im Wald, der Mann beobachtet eine Frau im Bikini und der Sohn sagt zu seinem Dad, oh, Papa, Füchse, Papa. Und der Papa sagt, aber nur, wenn du Mama nichts sagst.
Weiß ich nicht, Digga, Mustard. Ja, aber ja, klar.
Ich habe doch nur über Füchse gesprochen.
Ja, klar, natürlich. Natürlich. Über was auch sonst.
Ja,
ja, soviel zu dem Thema. Das war der Exkurs in andere Dialekte und Schenkelklopfer.
Ja, aber also deswegen, das war jetzt ein sehr, sehr komischer Schwenk. Aber ich habe eben versucht online diesen Test zu machen und das war sehr schwer, weil ich konnte mit nichts bezahlen.
Weil er die Maus nicht in die Nase bekommen hat. Ich wollte online diesen Test machen, aber diese Maus, die hat einfach hier nicht reingepasst.
Und dieser Test war so ein Hindernis, also es war so schwer, da irgendwie durchzukommen und jetzt habe ich es aber hoffentlich geschafft. Ich habe noch keine Beschädigungs-E-Mail bekommen, denn ich soll am Wochenende
einfach mein Mikrofon gebrochen. Sehr gut.
Ich soll nämlich am Wochenende 3 TV-Auftritte machen und dafür brauche ich eben diese Tests und bisher ist noch keine Bestätigungs-E-Mail bekommen. Ich gucke auch gerade nochmal parallel rein. Nein.
Nein, dann lassen wir es doch einfach weg. Ja, lässt sich doch einfach mal überraschen.
Ja.
Das ist doch das Schöne. Einfach mal auch mal hingehen, auch mal einfach ohne Erwartung einfach mal zu so einem Corona-Test und einfach mal auch reinlaufen und vielleicht mal sagen, Überraschung, da bin ich.
Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das so eine holländische Mafia war, die irgendwie so eine Webseite hochgezogen haben, auf die ich troll natürlich reingefallen bin.
Und die eigentlich nur Frikadellen verkaufen.
Ja, das wäre mir sogar lieber als ein PCR-Test, wenn ich ehrlich bin, aber vielleicht bekomme ich gar nichts. Wir gucken mal.
Mal gucken.
Wie geht's dir denn, Kollege?
Danke, mir geht's sehr gut. Wir hatten jetzt eine sehr, sehr produktive Woche eigentlich hinter uns, wenn man sich's mal überlegt. Du bist am Montag bis hier reingestolpert und seitdem habe ich eigentlich nur noch eine Kamera unterm Arm klemmen. Und wir sind nur noch am Filmen. Wir machen 600.024 Reels am Tag. Danach machen wir noch irgendwie 12 YouTube-Videos. Ich meine, wir laden die nie hoch, das ist klar. Ihr wisst ja Bescheid. Bei mir muss man sagen, ganz klar, alle 4 Monate kommt ein neues Video. Und das werde ich auch so beibehalten. Aber bei Marc ist da noch relativ motiviert. Der ist da noch ein bisschen hinterher. Und für den haben wir auf jeden Fall auch nochmal 2 YouTube-Videos gedreht. Und es wird eins nach dem anderen, wird nur noch hier einer weggedreht. Und ja, ich sag, froh, wenn du wieder gehst endlich.
Wir haben uns, glaube ich, zu viel vorgenommen. Weil wir fragen uns die ganze Zeit, was wir schon geschafft und geleistet haben. Ich bin jetzt seit 4 Tagen hier. Es fühlt sich aber an wie ein Tag, so gefühlt.
Ja, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat.
Hatte ich mir damals im Matheunterricht auch immer eingeredet. Aber es ist, wir haben uns so viel vorgenommen, wir können das gar nicht alles leisten. Also YouTube, Instagram, Podcast, an Showkonzepten arbeiten, Fotos, also Essen. Und das macht mich wirklich, wir haben in der Folge schon mal drüber gesprochen, das Essen hier ist grandios, ist fantastisch. Und genau das ist mein Problem. Genau das schränkt meine Produktivität einfach unglaublich ein.
Marx Kryptonit ist hier gefunden worden. Einfach gutes Essen und Feierabend. Also das ist auch, wenn Marc wieder zu produktiv ist, dann sage ich auch einfach, oh Marc, weißt du was, komm, lass einfach ein bisschen was essen und dann ist er wieder für 10 Stunden ausgenockt. Das ist dann schon mal sehr gut. Aber ich muss, eine Sache muss ich mal sagen, Marc hat mich beim Schach besiegt und das ist schon, das kotzt ein bisschen an meiner Ehre und da will ich auf jeden Fall eine Revanche, ja?
Das war auch ein sehr knappes Rennen, muss man auch dazu sagen.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Nee, aber es war wirklich ein knappes Rennen. Es hätte jeden von uns treffen können. Dr. Fonso, dankeschön. Es ist sehr lustig, weil ich weiß jetzt nicht, ich glaube, dass diese Sounds hier jetzt halt im Podcast mit drin sind, wenn jetzt jemand Neues folgt oder abonniert oder so, Special Effects, genau. Für alle, die jetzt gerade nur den Ton davon hören, stellt euch einfach vor, jedes Mal, wenn jemand das macht, wenn ja jemand irgendwie, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann liegt es daran, dass hier ein Elefant gerade live erschienen ist und den müssen wir dann natürlich erstmal wieder aus dem Bild schaffen, ja.
Es ist ja an sich ein schönes Geräusch, weil immer wenn ihr das hört, wisst ihr, der Alex verdient Geld. Hauptsache einer von uns. Hauptsache einer kommt über die Runden. Ja? Ich gönne ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich nicht gönnen würde. Ich gebe all mein Geld an die holländische Mafia ab. Alex nimmt es wieder ein.
Arbeitsteilung nennt sich das. Jawohl.
Dadurch, dass das jetzt alles hier so spontan und willkürlich entstanden ist, weil wir sitzen jetzt hier so, das ist ganz ungewohnt, weil ich eigentlich gucke hier mal auf den Monitor, um Alex zu sehen. Jetzt kann ich ihn anfassen. Das ist irgendwie, das ist merkwürdig. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen.
Erstmal, vielleicht auch für dich interessant, Marc, was ist denn deine drittliebste Farbe?
Dafür müsste ich erstmal wissen, was meine erste und zweitliebste Farbe sind. Ne?
Ich finde es schön, dass du auch tatsächlich darüber nachdenkst. Dass du hättest auch einfach jetzt irgendwas sagen können. Du hättest einfach sagen können, da nehme ich Orange.
Nee, das muss schon aus tiefster Seele kommen. Das muss auch ein Wahrheitsgehalt haben. Ich würde jetzt mal sagen, Ocker.
Ist bei mir auch ganz oben mit dabei. Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich sogar Platz 2. Also das ist ein ganz knappes Rennen. Wirklich ein ganz knappes Rennen. Und dann natürlich, was ich auch sehr interessant finde, ist, Alex, beschäftige Marc doch mal mit der schweren Zeit mit der Poker-Challenge. Ich soll dich in die Poker-Challenge mit reinziehen. Ich weiß nicht, Marc, habe ich dir schon mal davon erzählt, von meiner Poker-Challenge?
Viel zu oft.
Na, wie wär's? Sollen wir mal eine Runde pokern eigentlich? Soll ich denn mal irgendwie eine Runde... Hast du mal Poker gespielt?
Ja, mit Freunden immer nur, ne? Also der Klassiker, Texas Hold'em, irgendwie in so einer Runde um so Casino-Chips. Aber der da am Ende gewonnen hat, hat die Chips dann doch wieder in den Kasten zurückgelegt. Also es war halt immer dieses so für Ruhm und Ehre, ja? Aber das war nach 3 Minuten vergessen, also...
Wegen dem Rum halt auch vor allem. Und dann, das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr einfach beantworten kann. Lieber Klebstift oder Flüssigkleber? Das ist für mich ganz klar zu beantworten. Flüssigkleber habe ich immer gehasst. Also wirklich von ganzem Herzen gehasst. Außer auf die Finger machen und dann die ganze Zeit so Daumen auf und zu und versuche da so Fäden hinzukriegen und dann so Kügelchen. Fand ich Flüssigkleber immer scheiße. Wie ist es bei dir?
Bin ich ganz bei dir. Klebestift schmeckt auch deutlich besser.
Sehe ich eben genauso. Ja, finde ich auch. Da kann man auch viel besser abbeißen. Bei so einem Flüssig, das ist auch scheiße. Nee, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut.
Wie so ein Kalipo. Wie so ein Kalipo-Eis, was du hochschieben kannst. Weißt du, Ed von Schleck-mäßig. Es gibt aber auch noch einen Grund, warum ich Flüssigkleber nicht sehr befürworte. Denn ich hatte mal einen Fernsehauftritt für den RBB. Und da habe ich so ein neues Kunststück gemacht, wo ich noch Backstage was vorbereiten, präparieren musste. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Sekundenkleber eingesetzt. Und zwar nicht, es gibt ja normalen Sekundenkleber und es gibt diesen extra super duper Sekundenkleber, der eigentlich Millisekundenkleber heißen müsste. Weißt du, wovon ich rede?
Ich weiß nicht nur, wovon du redest. Ich erinnere mich auch auf den Anruf, der dann in mein Handy reingeklingelt ist.
Also es ist wirklich der schlimmste Kleber, den ihr euch vorstellen könnt. Der ist auch nur, der hat, ich kann das gar nicht in Zentimetern bemessen, aber die Tube ist wirklich, wirklich klein, was ja vom Hersteller her implizieren soll, ey Junge, nimm nicht zu viel davon, das Zeug ist echt gefährlich. Und Kollege Weide bereitet Backstage sein Requisit vor und dieser Kleber läuft aus und läuft mir einfach über alle Fingerkuppen und meine ganze rechte Hand ist voll mit diesem Kleber. Jetzt könnt ihr euch ja vermutlich vorstellen, dass... Wenn man mit Münzen handhabt oder generell mit kleinen Requisiten rumzaubert, Fingerringen, Karten, dass man einen gewissen Grip, ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht im doppeldeutigen Sinne, um diese Karten und alles manipulieren zu können. So, das hat mir komplett gefehlt. Es hat sich, ich glaube, so müssen sich Leute anfühlen, die noch nie ein Kartenspiel in der Hand gehalten haben, weil ich habe einfach nichts gespürt. Ich wusste nicht, ob das ein oder zwei Karten sind. So, dann aber alles gut, das kann passieren, ja. Wäre alles nicht so halb so schlimm, wenn der Fernsehauftritt einfach nicht live gewesen wäre.
Also wenn schon scheiße läuft, dann wenigstens richtig. Das ist aber, also irgendwie, Da haben wir aber auch so ein Händchen für, kann das sein? Das
ist wirklich so. Also so ein Fettnäpfchen, weißt du, ich mache da immer so einen Körper rein. Wenn nehme ich alles mit. Das heißt, ich bin dann mit meiner eingegipsten Hand, du kriegst es auch vorher nicht weg übrigens, ich habe wirklich alles versucht, Seife, ich habe die Redakteurin gefragt, ob sie so einen Scheuerschwamm haben oder so eine Kratzbürste. Sie hat zwar nicht recht verstanden, wieso, aber das ist mittlerweile, die Blicke interessieren mich schon gar nicht mehr, ich bin das schon gewohnt. Und dann habe ich wirklich versucht, mir die Hornhaut da von den Fingern zu reiben. Am Ende hatte ich wirklich nur so eine Skelettenhand, weißt du, die Haut war komplett abgehobelt und ich konnte die Sachen immer noch nicht greifen. Also habe ich den Trick halt linkshändig gemacht mit einer Hand. Wenn ihr diese Aufnahmen seht, ich glaube, es ist auch noch irgendwo online, da sieht man wirklich, dass ich einfach ein bisschen spontan improvisieren musste, weil eben meine rechte Hand nicht funktionsfähig war.
Vielleicht auch als Tipp für dich oder als Anregung, vielleicht wenn du mal irgendwie den nächsten TV, vielleicht auch für morgen oder übermorgen, probier doch mal was mit einem Kürbis.
Ja, also für morgen mache ich, glaube ich, ich setze auf ein sicheres Pferd und mach so Tricks, die ich schon mal gemacht habe. Das ist vielleicht keine schlechte Idee.
Langweilig. Ich fand die Frage ganz interessant. Wenn du mit drei Personen, egal ob tot oder lebendig, mit denen mal an den Tisch sitzen und ein Abendessen, wen würdest du dir aussuchen und warum?
Ich würde super gerne mit Simon Baker mal sprechen, den würde ich gerne treffen. Das ist der Schauspieler von The Mentalist. Den finde ich sehr charismatisch, den finde ich unglaublich toll. Dann David Copperfield natürlich, ist zwar sehr klischee-mäßig, aber finde ich halt einfach cool. Und ich glaube, so als Frau in der Runde würde mich
Dolly Buster.
Würde mich Gal Gadot sehr interessieren. Das ist die Schauspielerin von Wonder Woman.
Interessant. Ich hätte jetzt die Zeit auch nutzen können und drüber nachdenken, wen ich da jetzt mit an den Tisch setzen würde. Stattdessen habe ich die ganze Zeit nur, also das ist gerade für mich der anstrengendste Livestream aller Zeiten, weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich hoffe, es halt nicht mehr, weil ich hier die ganze Zeit Mikrofon anklicke, ausklicke gleichzeitig. Ich fühle mich gerade, als würde ich hier drei PlayStation-Spiele auf einmal spielen. Es ist wirklich gerade sehr anstrengend, sehr stressig hier. Aber ja, für mich auf jeden Fall, wen nimmt man denn da? Ich glaube, ich würde nehmen Kevin Hart. Weil ich glaube, dann ist auf jeden Fall schon mal lustig, oder? Was sagst du?
Ja.
Jetzt habe ich auch einfach mal alle Mikrofone gleichzeitig ausgemacht. Ist auch gut. Kevin Hart fände ich, glaube ich, schon mal lustig. Wäre auf jeden Fall schon mal stressig, aber sehr lustig auf jeden Fall. Dann, wen würde ich denn noch nehmen? Vielleicht auch mal Harry Houdini, hä? Weil es geht ja auch tot und lebendig. Und dann vielleicht noch, wen können wir denn da noch nehmen? Als Person Nummer 3. Oh, weiß ich jetzt auch nicht. Sage ich jetzt einfach mal irgendein Eminem.
Ja, warum nicht? Das ist doch ist eine gute Runde. Aber man sagt ja immer, never met your idols, never met your heroes. Kann ja auch super schnell enttäuschend sein, wenn eben so ein Star, den man sich wünschen würde, mal kennenzulernen, mega arrogant ist, volles Arschloch. Und denkst dir so, boah, ich kann den nicht mehr gut finden, weil ich hasse den jetzt. Und so Erlebnisse hatte ich schon ein paar Mal auf so Aftershow-Partys mit so ein paar Promis.
Ja, ich auch.
Und ich kann einfach nicht anders, wenn ich jetzt diese Promis im Fernsehen auftreten sehe, in egal welcher Show, ich hasse das, was die machen. Weil dann diese Person ist der einfach so unsympathisch ab diesem Zeitpunkt. Deswegen.
Du hast recht. Mir ist aufgefallen, stimmt, ich hätte noch eine Frau mit mit reinnehmen sollen. Und ich glaube, da ist ziemlich einfach. Ellen DeGeneres würde ich mit reinnehmen. Auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, richtig interessant. Wir haben gestern Abend, haben wir auch nochmal das Comedy-Special Relatable von ihr angemacht und mal reingeguckt. Vor allem auch das Q&A am Schluss. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also wenn ihr das kennt, wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch mal an. Und wenn ihr es kennt, wisst ihr, wovon wir reden. Und zwar am Ende des Netflix-Specials macht Ellen nochmal so ein Q&A und steht einfach, finde ich total geil. Die hat eine Stunde Stand-up gemacht, läuft raus, eigentlich fertig. Und dann kommt sie wieder rein und macht aber nochmal irgendwie so 10, 20 Minuten tatsächlich einfach Q&A und beantwortet irgendwie Fragen. Quasi so, wie wir es jetzt in den Zoom-Shows machen. Also live wäre ich da nie auf die Idee kommen. Könntest du dir vorstellen, du machst eine Solo-Show und danach kommst du nochmal rein und sagst, Fragen soweit?
Habe ich bislang nie gemacht. Aber es gab einmal eine Situation live auf der Bühne, wo das wirklich passiert, also das war so eine Situationskomik. Ich hatte ein Kunststück gemacht und so aus der Routine raus habe ich gesagt, und gibt's Fragen? So, und das war bei mir ein Gag. Und dann ist halt einer aufgestanden, hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, also ich hätte da eine Frage und hat seine Frage gestellt. Und dadurch hat der Saal so angefangen zu lachen, dass das so witzig war. Dann habe ich die Frage beantwortet, habe mich da auf den Stuhl gesetzt und habe dann das kurz so gemimt, so nach dem Motto so, ja, danke Peter, möchte sonst noch jemand was zu dem Thema beitragen?
Fragen soweit?
Das war dann wieder so geil spontan, dass es irgendwie Spaß gemacht hat. Also vorstellen könnte ich es mir auf jeden Fall, aber gemacht habe ich es noch nicht wirklich.
Ich glaube, also bei mir ist es so, wenn ich die letzte Nummer dann gemacht habe, also ich falle ja dann sowieso erstmal irgendwie so ein Stück weit in mich zusammen. Ist das bei dir auch so, dass wenn du von der Bühne gehst, dass du erstmal so diesen kurzen Moment hast, wo du einfach so in dich zusammenbrichst, bevor du wieder rausgehst? Also nicht brichst, sondern einfach so ganz kurz so dich hinten, einfach so ganz kurz atmest und denkst so, leck mich am Arsch, bin ich durch, ey. Und dann kurz sammeln und dann erst wieder raus zum Fotos machen?
Ja. Also meist nach einer Show ist einfach, weil das Adrenalin halt unglaublich flutet, gerade beim Finale. Und dann, das Problem ist, glaube ich, dieses 5 Minuten runterkommen. Weil das ist halt diese Berg- und Talfahrt. Dein Körper ist so auf dem Hoch und dann trinkst du was und kommst runter und dann musst du auch wieder raus für die Leute. Und das ist, glaube ich, das, warum wir am Ende, wenn wir nach der Show essen oder nach Hause fahren, halt so völlig dizzy.
Ja, ich hab direkt so dieses Bild im Kopf. Das war, Marc und ich haben eine Show gemacht und sind danach dann irgendwie noch zu McDonald's gefahren. Und wir saßen einfach nur dann dort in dieser Ecke, hatten so unsere Tabletts vor uns und haben eigentlich quasi so geatmet. Und darauf hat sich's eigentlich auch beschränkt. Wir haben nochmal so ganz kurz so 1-2 Sätze Revue passieren lassen. Aber so im Großen und Ganzen saßen wir einfach nur da und haben vor uns hingeatmet.
Es ist wirklich selten, dass wir eigentlich nie miteinander sprechen. Also immer, wenn wir uns sehen oder auch wenn wir uns nicht sehen, reden wir halt die ganze Zeit. Und deswegen war das so ein, ich glaube, hätte man uns so aus der dritten Perspektive beobachtet, wie wir einfach, also wie so ein Ehepärchen, was seit 30 Jahren verheiratet ist und sich einfach nichts mehr zu erzählen hat. Weißt du, wo einfach alles gesagt ist, so sah das aus.
Ich muss auch gerade dran denken. Wir hatten jetzt gerade auch so einen Moment, da saß ich kurz hier, habe so ein paar Leuten in WhatsApp geantwortet. Marc saß irgendwo da hinten am Laptop und es war ganz kurz einfach nur so Stille und von Marc kommt einfach nur so: So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir den Moment erreicht. Wir haben uns nichts mehr zu sagen.
Aber kurz mal eine Frage in die Runde. Kennt ihr das auch, dass man, also es gibt ja diese Mitmenschen, wenn ihr mit Kumpels abhängt, dass man denkt, man müsste jetzt was sagen oder was tun, damit diese peinliche Stille sich auflöst. Es gibt ja oft...
Oh ja, diese unangenehme Stille, die es dann immer so gibt. Oh, ja. Kann irgendjemand bitte das überbrücken? So?
Genau, genau. Und das ist ja manchmal gar nicht schlimm. Es ist ja halt manchmal einfach still. Es ist ja gar nicht, es hat ja gar nichts Negatives zu meinen. Aber wenn du halt in einer Umgebung bist, die neu für dich ist oder wo du dich noch nicht so wohl fühlst, dann interpretiert man das, wenn es ruhig ist, dass es schlecht ist und fängt halt an, über irgendeinen Blödsinn zu labern, einfach damit jemand was sagt. Und ich glaube, das sind doch die Situationen, warum solche Gespräche wie, ja, das Wetter ist aber auch verrückt, oder? zustande kommen.
Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso ist wie bei mir, dass wenn diese Situation aufkommt und du sitzt so in dem Kreis mit dabei, dann gehen alle Blicke in deine Richtung. Ist dir das mal aufgefallen, dass irgendwie einfach so alle jetzt erwarten, mach was?
Ja, das ist, glaube ich, Segen und Fluch zugleich in unserer Sparte, weil die schon denken, ja, der macht das schon, dem wird schon was einfallen.
Ich muss aber mal ganz kurz, wenn wir jetzt sowieso schon so ein bisschen die Woche Revue passieren lassen, dann muss ich mal ganz kurz hier eingrätschen und das Lustigste besprechen. Wir haben uns gestern ganzen Abend Stand-Up-Specials angeguckt, aber viel lustiger war der Abend davor, als wir eine NDR-Doku haben laufen lassen. Junge, haben wir uns besickt. Das war so unfassbar lustig. Das war eine Dokumentation, so ein Behind-the-Scenes oder so ein Follow-me-around quasi über Motivationstrainer. Alter, haben wir uns weggeschmissen.
Ich habe mich an- und ausgemacht. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, weil ich so eine Doku von Tony Robbins gesehen hatte, die mich sehr aufgeregt hat. Und das gestern war das deutsche Pendant dazu. Vorgestern. Das war nicht, wir haben vorher eine Comedy-Show gesehen von einem Stand-Upper. Ja? Wir dürfen wahrscheinlich nicht sagen, wer.
Nee, aber ich denke, es ist ein ziemlich klar.
Kristallklar.
Aber ja, ey, aber da musst du auch sagen, du hättest wirklich jeden jetzt angucken können, du hättest jeden anmachen können. Aber das kann niemand übertreffen, was wir da gesehen haben. Da war eine Sache einfach geiler als die nächste. Ich fasse mal meine Lieblingsszene. Zwei Lieblingsszenen hatte ich. Drei eigentlich, aber die eine Lieblingsszene, die lasse ich Marc erzählen im Aufzug. Aber meine Lieblingsszene war auf jeden Fall, da saßen zwei Motivationstrainer da beieinander und haben sich so einen Trailer angeguckt für so ein Event, was die dann demnächst zusammen veranstalten. So ein Motivationstag in irgendwie München Olympia Arena. So 10.000 Leute, die dann da hingehen und denen dann zuhören und Amen rufen. Und das war dann so lustig, weil die gucken sich das an so. Und du musst dir überlegen, diese zwei gestandenen Männer in Anzügen gucken sich das dann an. Und der eine drückt dann so auf die Leertaste danach und sagt so, Jürgen, also ich muss erstmal sagen, also wirklich den Film, den du mir gerade da gezeigt hast, war wirklich schön. Und dann grätscht Marc so rein und sagt so zu mir so, guck mal, das ist auch so eine gestellte Scheiße schon wieder. Das würden die doch niemals sagen. Und dann kam aber der Moment, wo ich gesagt habe, nee, das war gerade echt. Weil er dann als nächstes gesagt hat, also Jürgen, ich muss wirklich sagen, also der Film ist wirklich sehr schön. Aber was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, es war sehr viel von dir und sehr wenig von mir.
Das war großartig.
Das war so gut. Und Marc so, ja, weil du hässlich bist, weißt du?
Ja, genau. Was ist es? Ja, tut mir leid, weil du hässlich bist wie die Nacht. Deswegen, wir wollen Tickets verkaufen, deswegen habe ich mehr von mir reingemacht.
Das fand ich so großartig. Und die andere Szene, die ich gesehen habe, die ich für mich jetzt auf jeden Fall, das werde ich jetzt ab sofort nicht nur vor jeder Show machen, ach, vor jedem Video, ach komm, vor jedem Livestream, vor allem, was ich vor einer Kamera mache oder sonst irgendwas. Da stand er in seinem Hotelzimmer, ist da wie so ein Tiger hin und her gelaufen, wie so ein Puma durch einen Käfig da lang flaniert, in seinem Maßanzug. Und dann war das so geil, weil er hat es nicht selbstbewusst gesagt, sondern für sich. Und hat so einfach wahrscheinlich gehofft, dass die Kameras es nicht richtig mitkriegen. Aber er sagt dann so, stellt sich so ans Fenster, so in die Ecke, guckt so weg vom Kamerateam und sagt so, ich befehle meinem Unterbewusstsein, mir die Power zu geben, die diese Leute in diesem Raum gleich von mir erwarten. Chaka! Es war so gut.
Das ist einfach, der hat das ernst gemeint. Und diese Leute, die meinen das, glaube ich, also die meinen das mit sich selbst auf jeden Fall ernst. Und diese ganze Doku, ne, Motivationstrainer, und dann wird ein Saal gezeigt, wo dann 50 Teilnehmer sitzen, meist so Firmen, Startup, Neugründer, und denen wird beigebracht, wie sie eben ihre Mitarbeiter schulen oder wie sie sich selbst dazu aufraffen können, mehr Umsatz zu machen, mehr Kunden zu generieren. Und halt, du generierst nicht mehr Kunden, indem du einen High Five in die Luft gibst und sagst, Chaka, ich schaffe das. Also, glaube ich nicht.
Ich muss auch sagen, ich fand es auch sehr geil, weil der eine dann ein Trainerseminar gemacht hat, wo er halt dann vor Trainern referiert hat und im Prinzip denen beigebracht hat oder beibringen wollte, eher gesagt, wie man ein besserer Trainer ist. Und dann seine Antwort war einfach nur, weißt du, was ich sagen würde, wenn man mich fragt? Weißt du, was ich da sagen würde? Ich bin ein Maximalverdiener. Weil mir ist es scheißegal, ob ich ein guter Trainer bin. Wenn ich ein guter Trainer bin, verdiene ich nicht mehr Geld. Ich muss viel Geld verdienen, dann bin ich auch ein guter Trainer.
Diese Leute, ey, das ist echt. Vor allen Dingen, es gibt ja immer Kritiker, ne, die dann natürlich diese Motivationstrainer darauf ansprechen. Ja, also es gibt ja schon Leute, die glauben, dass sie ihre Leute nur über den Tisch ziehen. Kann das nicht auch sein, dass sie daraus ein Geschäftsmodell entwickelt haben? Und dann kommen diese auswendig gelernten, pathetischen Sätze wie, naja, wissen Sie, bei Bäumen ist es ja so, dass sie ihr Leben lang wachsen. So, und dass es den Bäumen gut tut. Und erst wenn ein Baum nicht mehr wächst, dann fängt er an zu sterben. Das heißt, wir Menschen müssen wachsen oder wir sterben.
Und das ist auch richtig so. Ja. Und deshalb wachse ich bis heute. Ich wachse alles, was mir in die Finger kommt. Mein Surfbrett. Ich wachse wirklich einfach alles. Es war wirklich die beste Szene. Aber bevor wir es vergessen, auch eine unserer absoluten Lieblingsszenen, die wir dann da gesehen haben, war, die Kamera schwenkt so ins Bild und du siehst so einen Fahrstuhl runterfahren und in diesem Fahrstuhl steht einer von den beiden Chaoten im Bademantel einfach und sieht aus wie die Dekadenz in Person und läuft da einfach in den Wellnessbereich und lässt sich massieren.
Wir haben uns wirklich, also man lacht ja selten beim Fernsehen gucken, aber wir lagen hier, wir haben uns bepisst vor Lachen, wir konnten nicht mehr, weil die wirklich diesen Der kommt wie King of Currywurst, steigt dann aus dem Fahrstuhl mit seinem Bademantel, geht zu so einem Whirlpool, setzt sich natürlich, klar, alle, die Dominanz verbreiten, müssen sich immer breit in so einen Whirlpool setzen. Und ich glaube, er hat sogar nichts in die Kamera gesagt. Er hat einfach nur demonstrativ da gesessen und einfach gezeigt, was er hat.
Er ist einfach gewesen. Also es war einfach so geil. Es war so geil, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Nee. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also wenn ihr wirklich mal schlechte Laune habt und ihr wisst nicht, was sollt ihr machen, dann guckt euch einfach mal so ein Doku-Format an über Motivationstrainer und oder Wunderheiler. Da denkst du auch, oh, da langst du, oh, Wunderheiler, da langst du dir auch an den Kopf. Wie heißt die Doku? Das weiß ich echt nicht mehr. Weißt du noch, wie die Doku hieß?
Also der Typ hieß auf jeden Fall Jürgen Höller. Er hat auch so ganz penetrante Instagram-Werbung. Aber wie die Doku hieß, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich das Leben des, oder?
Ja, wahrscheinlich irgendwie. Guckt mal in der NDR-Mediathek, es war eine NDR-Doku und über, also NDR-Doku über Jürgen Höller. Es war wirklich der Hammer. Also es war wirklich, aber es hat funktioniert. Promo ist da, wir reden über ihn. Es hat voll umfänglich funktioniert. Und es war dann auch so geil. Dann ist er, um nochmal dabei zu bleiben, ist er dann in ein anderes, er wollte international dann auch expandieren und ist in ein anderes Land gegangen. Und Marc nur so, pass auf, jetzt kommt so Lothar Matthäus Englisch. Und ich so, nein, das ist ein international Player. Ja, sitzt er da in seinem Privatchat. Und dann ging's los. So, this is what I thought about, what we should have done, but don't play with me is not good cherry eating, weißt du?
Yes, I think you have tomato on your eyes. Here are the new Zalos. Also wirklich, ich finde das ja immer, also ich finde das unglaublich witzig, ich finde das sehr unterhaltsam, aber es macht mich ein Stück weit auch traurig und oft bedachtsam, weil da ja 10.000 Leute sitzen, die davon abgezogen werden. Oder
die vor allem irgendwie 10.000 Euro pro Person dafür gezahlt haben auch. Das ist ja das Nächste. Das ist ja nicht wie bei einer normalen Show oder bei einer normalen Veranstaltung. Bei so Business-Veranstaltungen oder eben bei so Motivationsveranstaltungen, da ist ja so ein Ticket immer so horrend teuer, so penetrant teuer, kostet ja ein paar hundert Euro oder tausende von Euros zum Teil. Das ist unfassbar. Das, also wenn sich einer mal jemals die Frechheit besitzt, bei uns über einen Ticketpreis zu beschweren, dann schicke ich aber direkt mal so einen Jürgen Höller-Preis hinterher. Also das ist, also nee, da fällt dir nichts mehr zu ein. Aber ich muss dazu sagen, ich nehme jederzeit lieber und war wirklich lieber ein Motivationstrainer, der mir einfach erzählt, steh um 6 Uhr auf und dann Eisbad ab in die Gefriertruhe und danach 2 Push-Ups und dann läuft der Laden, wenn du dann einfach dir sagst, ich befehl's meinem Unterbewusstsein und ab jetzt läuft's. Alles okay, finde ich in Ordnung. Und wenn man das braucht, dass dafür jemand einem in Arsch tritt in 2 Stunden Seminar, wo man einfach erzählt bekommt, was er für ein schweres Leben hat und auch er hat's geschafft. Okay, meinetwegen. Das ist alles in Ordnung. Hauptsache, es ist nicht so Wunderheiler-mäßig hier, ich bin deine letzte Hoffnung oder so ein Quatsch.
Ja, ich glaube, das Problem beginnt da, wo du einfach den Profit in den Augen siehst, wo du die Dollarzeichen leuchten siehst. Und das merkt man bei diesen Leuten, dass es denen eben null um die Empathie oder den emotionalen Wert geht, sondern dass da wirklich, es geht einfach um die Kohle und die wird da voll geschöpft. Und das ist das, was ich eben so verwerflich finde. Aber ja, das ist halt ein ewiges Thema mit diesen Trainern.
Aber so viel dazu. Und das muss ich sagen, da haben wir uns wirklich köstlich amüsiert. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Also, wie gesagt, absolute Empfehlung. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, muss einfach eine Doku von einem Motivationstrainer her. Und auch dieser Spruch hätte in einer dieser Dokus kommen können. Es ist wirklich Hammer. Und damit möchte ich auch überleiten und sagen, ich habe ein E-Book für euch. Marketing 101. Wie werde ich groß? Wie werde ich klein? Und muss das denn sein? Das ist der Slogan für mein neues Buch. Was hältst du davon?
Stark, catchy. Aber hier Thema jetzt Motivationstrainer. Hättest du jemals einen Motivationstrainer gebraucht? Also gab es Phasen in deiner Karriere, wo du vielleicht so demontiert warst, wo du gesagt hast, jetzt bräuchte ich eigentlich jemanden, der mir an der Seite steht oder der mich pusht?
Das ist jetzt der Moment, wo wir bitte traurige Musik einspielen und vielleicht so ein Regenfenster-Overlay noch. Und ich gehe mal kurz in mich. Also ich muss sagen, es war nicht immer so leicht. Es gab auch mal schwere Zeiten, wo ich mir dachte, hat das alles einen Sinn? Schaffe ich das? Ich musste von ganz unten anfangen. Niemand hat mir geholfen, aber auch ich habe es geschafft. Und wenn ich es schaffen kann, dann kannst auch du es schaffen. Mit meinem neuen Seminar und meinem E-Book. Nein, wie, wenn du Poker spielst, was soll das denn heißen? Nee, also das ist, wenn ich Poker spiele, dann ist, nee, also jetzt, um die Frage mal ernsthaft zu beantworten, ja, also ich weiß nicht, ob ich jemanden, so einen Motivationstrainer auf gar keinen Fall, weil also ich kann das nicht ernst nehmen, ich muss da immer lachen. Also ich muss da immer lachen, wenn da jemand vorne steht und mir da so seine Leidensgeschichte erzählt und dann irgendwie da sagt, und aber auch du kannst es schaffen, du musst nur an dich glauben und bla bla bla, das weiß ich selber. Aber dass du mal irgendwie einen Kollegen anrufst und einen Kollegen fragst oder einen guten Freund, der irgendwie die Situation einschätzen kann oder vielleicht sogar selber in der Situation war. Also ich muss ganz, ganz klar sagen, einer der Personen, die ich dann immer irgendwie gefragt habe, weil ich weiß, egal welches Problem ich habe, diese Person hatte dasselbe Problem schon mal und wahrscheinlich in 100-fach schlimmerer Ausführung. Deshalb kann ich den auf jeden Fall immer fragen. Weil immer Drew, den konnte ich immer anrufen und immer fragen und sagen so, Alter, ich weiß, ich glaube, ich gebe auf. Ich glaube, dass also gerade so seit dieser YouTube-Aktion, also Social Media ist, ich glaube, es gibt keinen depressiveren Job, den du machen kannst als Social Media. Ich sag's dir ganz ehrlich. Und von daher, da brauchst du wirklich ganz dringend Leute um dich rum, mit denen du mal drüber reden kannst. So. Und da habe ich echt Glück. Da war ich froh. Wie war's bei dir?
Ja, also es gab immer wieder Phasen, klar. Also das ist nicht alles nur... Die Leute sehen immer nur den...
Gold, was glänzt.
Ja, richtig, ja. Die Leute sehen immer nur den karrierestrahlenden Weg mit Fernsehshows, Theaterauftritten und gewonnenen Preisen. Aber natürlich gibt es auch die Schattenseite. Ohne jetzt so weit ausholen zu wollen müssen, klar gibt es Momente, wo man auch einfach mal niedergeschlagen ist. Wo der Trick, den man gerade entwickelt, nicht so läuft, wie man möchte. Oder ich weiß nicht. Also es gibt einfach Momente, wo es nicht so läuft und wo man vielleicht unzufrieden ist. Aber ich würde jetzt auch nie auf die Idee kommen, so einen Motivationstrainer dafür zu engagieren, sondern man hat ja hoffentlich einen guten Freundeskreis, man weiß, an wen man sich wenden kann und dann redet man mit den Leuten. Und die richtig guten Leute sagen eigentlich immer, hey, jetzt zieh dich nicht hier ran auf, du bist voll cool, das wird und die Leute feiern das, was du machst. Und mit den Leuten muss man einfach mehr abhängen, weil das motiviert, das gibt einem ein gutes Gefühl.
Du brauchst Leute, die dir sagen, don't stop believing. Ja, aber es ist wirklich so. Also man muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du irgendwie Leute um dich rum hast, die dich halt aufbauen. So, du brauchst, was ich ganz schlimm finde, ist, das haben auch ganz viele prominente und große Künstler, das kommt automatisch, ein Haufen Ja-Sager, die einfach so bei allem sagen, ja, ja, und dir alles an den Arsch tragen. Ganz schlimm, ganz schlimm.
Und es ist immer, man sollte immer im Auge behalten, ab welchem Zeitpunkt man gewisse Leute kennengelernt hat. Weil natürlich hast du irgendwann einen gewissen Status so oder du hast dir eine gewisse Präsenz angearbeitet und dann kommen natürlich schneller Freunde auf dich zu und dann kommen auch alte Bekannte, die sagen, ja, also ich habe immer an dich geglaubt und ich fand dich immer toll und so. Und dann hast du ganz, ganz viele falsche Freunde, da musst du echt aufpassen.
Also ich habe ja schon immer an dich geglaubt. Ich fand auch immer toll, was du machst und ich finde es noch toller, wenn du mir noch die 10.000 Euro leihen würdest, auf die ich dich angesprochen habe. Da muss ich wirklich sagen, ich war von Anfang an ja auch dabei, weißt du? Und da brauchst du keine Sorgen machen, die kommen von allein.
Ja, ja, also das sollte man immer im Auge behalten. Und es gibt ja diese langjährigen Freunde, das finde ich sehr beeindruckend. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der studiert Sport. Ich glaube, ich habe auch mal kurz hier im Podcast über ihn gesprochen. In dem Sinne, also über 15 Jahre, ich weiß nicht, vielleicht sogar schon 17 Jahre, ich weiß nicht, ihn eine sehr, sehr lange Zeit befreundet. Und das ist halt eine so lange Zeit.
Wahnsinn, seit du 2 Jahre alt bist.
Genau. Der weiß alles über mich und der mag mich auch, wenn ich nicht gerade im Fernsehen vor Kameras stehe. So, das ist wichtig.
Ja, ist bei mir jetzt nicht so, aber ja. Also das ist sehr, sehr wichtig, das muss ich wirklich sagen. Vor allem, was ich beobachtet habe, ist, dass sich dein Umfeld mit der Zeit halt extrem auch ändert. So, also du hast irgendwie am Anfang, hast du natürlich deine ganzen Schulfreunde und so weiter, dann kommen so 1-2 Leute aus deiner selben Branche irgendwie dazu, aber die sind alle so auf demselben Level wie du. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sich so das Feld so langsam ändert und so im Prinzip so aus, die Leute sich austauschen. Und du nur noch wirklich ganz, ganz klar, eine ganz kleine Handvoll Leute irgendwie tatsächlich von früher noch dabei hast. Und der Rest ist aber Leute, die halt verstehen, was dein Problem ist und so in derselben Situation sind wie du. Weil man muss auch ganz klar dazu sagen, es ist auch schwierig als Normalsterblicher manche Probleme nachzuvollziehen. So, wenn du sagst, oh ja, scheiße, ey. morgen wieder auftreten oder sowas und ich kann gerade einfach nicht mehr und die Leute dann sagen so, ah ja, komm mal, die zwei Stunden kriegst du ja wohl noch rum oder so.
Ja, das ist eben dieses Problem, dass man ist nicht relatable. Ne? Aber wir haben ja hier einen Chat und das ist ja auch außergewöhnlich für die Folge, deswegen schreibt doch gerne mal einfach jetzt in den Chat, ich kann es ja auch so mitlesen. Habt ihr irgendeine Leidenschaft, irgendeine verrückte Leidenschaft, irgendwas für das ihr brennt, was ihr gerne mal überlegen würdet, später beruflich zu machen? Also vielleicht nicht Bankkaufmann, sondern irgendwas, also es kann auch gerne Bankkaufmann sein, aber vielleicht gibt es ja auch andere verrückte Künstler draußen, die gerade diesen Chat gucken. Also schreibt gerne mal rein, was ihr gerne später machen wollt.
Also den verrücktesten Künstler habe ich schon gesehen, dass er dabei ist. Miles ist nämlich hier. Das freut mich schon mal, der verrückte Professor. Und da muss ich jetzt ganz kurz nochmal sagen, gibt es Bonus-Podcasts für Leute, die es mehrfach hören, weil Arnay ist jetzt beim 13. Mal. Da möchte ich sagen, hast du jetzt 13 Mal dieselbe Folge gehört oder hast du jetzt 13 Mal irgendwie alle Folgen gehört oder hast du jetzt 13 Folgen gehört? Aber wenn du jetzt 13 Mal eine Folge gehört hast, dann muss ich wirklich da ganz streng dazu appellieren, dass du mal mit jemandem darüber sprichst. 13 Mal alle Folgen hast du gehört? Leck mich am Arsch.
Ernst? Ehrlich jetzt?
Wow. Krass. Heftig.
Sprachlos.
Das ist, ja, also da fällt man wirklich, also großen Respekt. Da überlegen wir uns was. Da kriegst du was. Also 13 Mal alle Folgen. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr, was man dazu sagen soll.
Das übersteigt auch meinen Horizont. Wir haben hier Backen, also da möchte jemand Konditormeisterin werden. Das finde ich sehr toll. Also Handwerk, Backwerkskunst wird immer sehr gebraucht. Ist auch etwas, was unglaublich, also was bitte nicht aussterben sollte. Deutsche Backkunst, sehr wichtig.
Um Gottes Willen, bitte nicht aussterben. Also wirklich alles, meinetwegen kann alles mir in Eimer gehen. Das ist vollkommen egal. Aber deutsche Backkunst, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Es ist doch einfach, die Zutaten haben doch alle. Warum kriegen die ganzen anderen Länder, gut, Frankreich vielleicht noch, aber warum kriegt so vor allem so Amerika oder sowas es einfach nicht, Achtung, gebacken?
Keine Ahnung, weil ich glaube, das hat auch was mit der Tradition und alten Bräuchen zu tun. Es gibt halt Länder wie England, da ist es halt, da war es immer Baked Beans und diese ekligen Sausages und wird sich auch nicht ändern irgendwie. Und das,
ekelhaft.
Ja, das Brot oder das Toastbrot geht da auch gar nicht.
Wir haben hier nochmal jemanden, der hat schon 10 Mal eine Folge gehört, weil es die Lieblingsfolge ist. Und da würde mich interessieren, welche Folge war das? Welche Folge war so gut, dass man sich die 10 Mal anhört? Also, ich sag dir ehrlich, wir haben es nicht mal geschafft, eine Folge ganz anzuhören nochmal.
Weil sag uns das gern, weil dann laden wir diese Folge einfach noch 20 Mal hoch und dann sind die nächsten 20 Folgen gedeckt.
Es hat auch ausnahmslos wirklich das letzte Abendmahl war das. Ach du Scheiße. Ich kann mich an die Folge gar nicht mehr erinnern. Weißt du noch, was da passiert?
Ich glaube, das war die Folge, wo wir in Bonn saßen, in diesem Haus mit den ganzen Chaoten.
Aha. Ja, das kann sein. Bundeswehr, finde ich auch gut. Zauberer will natürlich auch jeder ein oder andere werden, finde ich geil. Videos schneiden macht mir mega Spaß, obwohl es auch schnell frustrierend ist. Welcome to my life. Ja, das war die Chaotenfolge. Okay, krass. Also gerade die, glaube ich, hätte ich mir am wenigsten angehört. Also die habe ich, da hätte ich mich einmal durchgequält und gedacht, ja, jetzt hoffentlich, also, oh nee, du, eieiei.
Ich habe nach oben gelesen, Informatiker häkeln.
Informatiker, geil, da kannst du bei Rezo anfangen, finde ich sehr gut.
Ja, oder auch bei mir, weil so einen Informatiker brauche ich immer.
Ja, bitte, dann muss ich es nicht mehr machen. Sehr gut. Und was, häkeln? Kann man beruflich häkeln? Socken häkeln? Ich glaube, das ist richtig stressig. Machen das nicht alles Maschinen?
Es gibt ja auch Shops, wo ich mir immer frage, wie die sich halten. Und die machen so handgefertigte, handgehäkelte Puppen, Mützen, Schale, Schäle, wie auch immer. Da frage ich mich jedes Mal bei so kleinen Läden, wie geht das?
Yes. Ich meine, es gibt auch Leute, die auf dem Weihnachtsmarkt Gurken verkaufen, weißt du, gibt's ja auch.
Ja, und die überleben auch.
Jetzt hat er seinen eigenen Gag nicht verstanden, ne?
was haben wir noch? Physiotherapeut, ja. Physiotherapeut nicht zu verwechseln mit Masseur. Das eine ist Entspannung, das andere sind harte Schmerzen.
Stimmt. Schals ist die Mehrzahl von Schälers. Wir werden einfach alle professionelle Zuschauer von euch. Ich dachte gerade Zauberer, wenn alle professionelle Zauberer von euch, wäre noch geiler. Aber professionelle Zuschauer finde ich auch sehr geil. Stell dir mal vor, du hast einfach, also es gibt ja Anklatscher. Gibt's ja. Zuschauer ist ja ein Beruf. Ja. ganz oft gebraucht in Fernsehsendungen oder halt auch Live-Produktionen. Also von daher gibt es tatsächlich, ihr könnt professionell Zuschauer werden. Also von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, go for it.
Und also es gab schon öfter so sehr witzige Situationen, wo ich mich mit Zauberkollegen getroffen habe und dann kam von einem einen Zauberkollegen eine Freundin dazu, so eine Schulfreundin, die einfach nichts mit Zauberei am Hut hatte, also eine normale Zuschauerin. Und dann haben sich alle Zauberer so mega gefreut, weil sie so, ja, ein Laie, jemand, der nichts mit Zaubern zu tun hat, boah geil, ich zeig ja alle meine Tricks. Also ich sag euch, ihr würdet damit einen Markt eröffnen.
Ein Muggel!
Genau, also ihr könntet euch anbieten, ihr macht euch eine Visitenkarte, professioneller Zuschauer so, und dann geht das rum in der Zauberszene und dann werden euch Kartentricks am laufenden Band gezeigt, verspreche ich euch.
Wer bezahlt uns dann, du oder Marc? Die Ehrlich Brothers machen das, die übernehmen das. Das wäre auf jeden Fall, ja, das fände ich mal sau lustig. Stell dir mal auch vor, du stehst bei so einem Zauberkongress, ich glaube, da kriegst du auch tatsächlich, da hast du die beste Kundschaft beim Zauberkongress oder allgemein bei Zauberkongressen. So, wo eh immer so ein bisschen so eine anstrengende Stimmung manchmal ist. Und dann stehst du da einfach so, stellst dich so in so eine Runde, wo sich ein paar Leute unterhalten. Irgendwann denkt sich so jemand, so, wer ist er eigentlich? Und du holst einfach so, Rüdiger Maschke, professioneller Zuschauer. Und dann gibst du einfach so die Visitenkarte.
Fände ich ziemlich geil. Es gibt immer noch so ein Bild von der FISM in Italien. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Also FISM, für alle, die es nicht wissen, Federational International Society of Magicians, in Kurzform die Weltmeisterschaften der Zauberkunst. Und die sind alle 3 Jahre regulär, wenn nicht gerade Corona ist. Und ich habe ja 2018 in Korea teilgenommen und davor war sie eben 2015 in Italien.
Marc Weide, der längste Weltmeister in der Geschichte der Zauberkunst.
Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und bei diesem Kongress in Italien ist mein Lieblingsbild der Zauberkunst entstanden, was ich immer noch sehr huldige und geil finde. Es hat sich Folgendes zugetragen. Da stehen...
In den 80er Jahren in Texas.
Da standen 2 so Models in so Lack- und Latex-Kostümen, in so sehr engen Hosen und wirklich, also Models, so Hostessen, wirklich sehr gut aussehende Frauen, ja. Und Frauen sind auf Zauberkongressen allgemein schon selten. Also nicht nur, dass sie gut aussehen, bei Zauberkongressen sind allgemein schon überhaupt keine Frauen.
Und wenn, dann sind es versehentlich so irgendwelche Assistentinnen von irgendwelchen Illusionisten oder sowas.
Ja. Und es war eben so, dass auf dem Bild siehst du halt diese 2 selbstständigen Frauen, die da in so einer Pose stehen, so eine Hey, na, was geht, Pose? Weißt du, wo du eigentlich als Mann drauf losrennst. Und dann siehst du eine Horde von Männern, alle so Ü40 mit so Bauchtaschen und so, weißt du, so eine Shopping-Ausflug-Truppe, die vor so einem Tisch steht und sich so einen Päckchentrick anguckt. So ein Päckchen-Kartentrick. Das heißt, das ist das Sinnbild für Zauberkunst. Die ganzen erwachsenen Männer stehen da und lassen sich 4 Asse vorzeigen, die Rückseitenfarbe wechseln. Und 2 Frauen ist doch egal.
Ja. Komm, scheiß drauf. Ja, aber ich muss auch immer sagen, ich habe so oft auch so dieses Bild dann so von ganz vielen Horst Schlemmers im Kopf, wenn ich so an sowas denke.
Ja, also das ist, falls ihr eine Frau seid und falls ihr professionelle Zuschauerin werden wollt, ja, also ich glaube, da ist ein Markt. Ich glaube, da kann man was machen.
Falls du einfach mal eine Professionelle werden willst, dann melde dich bei den Zauberern. Der Grund, warum Zauberer Single sind. Ja, soviel zum Thema, kommt Zauberei eigentlich bei Frauen gut an? Es weiß kein Zauberer, weil es keiner versucht, weil die zaubern alle nur untereinander. Es weiß, keiner hat es jemals rausgefunden. Das ist ein Mythos für uns alle.
Na klar, das kommt mega gut an. Man muss das nur richtig dosieren. Man darf nicht, aber das geht vielleicht zu deep. Ja, ich weiß nicht, wie jugendlich dieser Chat ist.
Bei uns wird Familienfreundlichkeit ganz, ganz groß geschrieben. Nicht wahr, meine Damen und Herren? Ja.
Was haben wir noch für Berufsgruppen? Das würde mich ja einfach nochmal interessieren.
Single haben wir hier noch. Professionelle Powerpuff Girls finde ich auch gut. Und professionelle Podcast-Hörer. Ja. Das wäre doch auch mal ganz schön. Das wäre doch, professioneller Podcast-Zuhörer. Das ist doch ganz stark eigentlich. Meine Damen und Herren, Wir haben jetzt über eine Stunde aufgenommen und ihr wisst, was es heißt. Wenn eine Stunde, ja, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat oder wenn man im Stress ist. Und deshalb haben wir eine Stunde jetzt schon hinter uns und ihr wisst, was dann passiert. Denn, meine Damen und Herren, nach etwa einer Stunde erwartet uns die Welt da draußen. Was ist passiert? Was ist geschehen? Was bewegt die Welt? Und dafür haben wir natürlich einen News-Anchor engagiert. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben ihn extra heute eingeflogen aus Tippitopperland und er ist endlich für uns da. Hier ist er für Sie, der einzig wahre Marc Weide.
Guten Abend, hier sind die Nachrichten.
Guten Abend.
Rekordhoch. Mit 29.426 gemeldeten Fällen nähert sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen dem bisherigen Höchstwert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 160,1. Mit dem baldigen Abflauen ist diesmal aber nicht zu rechnen.
Ja.
Leider eine sehr traurige Nachrichtenmeldung vorweg, aber es sind einfach die Hard Facts. Ihr wisst, wie es gerade ist, Corona. Ich weiß auch gar nicht, was ich raten soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, liest jeden Tag die Nachrichten, weil das zieht einfach auch runter. Aber auf jeden Fall sollte man sich trotzdem irgendwie informieren. Ist irgendwie schwer, so einen Spagat zu finden, finde ich.
Also ich habe eine ganz klare Empfehlung. Haltet zusammen, zieht an einem Strang, befehlt eurem innerlichen Unterbewusstsein und sagt einfach mal Chaka und dann kriegen wir die 30.000 Infektionen noch voll, oder was sagt er, Freunde? Wenn wir alle an einem Strang, wir kriegen das noch hin.
Ja, in Indien übrigens, also wir haben jetzt knapp 30.000 gemeldete Neuinfektionen. In Indien gab es über 200.000 Neuinfektionen an nur einem Tag.
Oha!
Das ist schon...
200.000! An einem Tag, überlegt ihr das mal. Gut, klar, Indien, 200.000 Leute, die wohnen ja auch in einem Zimmer, oftmals. Aber trotzdem, 200.000 Leute, das ist ja fast die ganze EU.
Das ist, ja, ist eine sehr verrückte Zahl. Die nächste Nachrichtenzeile ist, ja, ist auch nicht erfreulich, aber handelt zumindest nicht über Corona, das ist ja viel wert. Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel für nichtig erklärt. Jetzt ist er weg. Der Mietendeckel für rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin. Mieter, die wegen des Mietendeckels weniger Miete zahlen müssen, stehen nun vor einem Problem. Vermieter könnten nämlich nun die Zahlung der eingesparten Miete nachfordern.
Oh, stressig. Das ist sehr stressig. Aber da muss ich sagen, ein Freund von mir hat mir das mal erzählt, der in Berlin wohnt, so ein ganz kleiner Newcomer-Streamer, ich weiß nicht, Papa Platte kennt hier keiner. Der hat mir das mal erzählt tatsächlich, weil ich wusste das gar nicht, dass das in Berlin so krass war, dass die diese Mieten immer ins Unendliche angehoben haben, je länger du da wohnst. Und dass der dann total froh war, dass es den dann irgendwann mal gab. Und dass er einfach gesagt hat, so, ja, der ist dann irgendwann auch umgezogen in eine viel größere Wohnung und hat dann da dasselbe bezahlt, weil ja da das von vorne losgeht. Also echt krass mit diesen Mieten in Berlin. Aber da, ja, unterstütze ich, wer wohnt auch freiwillig in Berlin? Stimmt, schreibt der Chat.
Weiß ich auch nicht. Kann ich mich auch jetzt nicht zu äußern. Wir sind ja schließlich in einer Nachrichtensendung und ich hätte subjektive Meinung nichts zu suchen. es kommt unser weicher Rauschmeißer und der ist, das würde ich jetzt überraschen, denn das, was wir im Fernsehen gesehen haben, hat tatsächlich ziemlich große Wellen geschlagen.
Du meinst den Motivationstrainer? Ich hab's gewusst. Ich hab das Potenzial direkt erkannt. Ich hab's auch gesagt.
Nee, das nicht, aber die wird's gleich in den Ohren klingeln. Pass auf. Diskussion über Menstruation. Ein Startup für nachhaltige Periodenunterwäsche äußert sich kritisch zu dem Produkt, das kürzlich in der Höhle der Löwen vorgestellt wurde und in den sozialen Netzwerken unter Feministinnen gerade unter dem Hashtag PinkyGate für Empörung sorgt. Das Statement der beiden Frauen hat mittlerweile mehr als 2 Millionen Klicks.
What the fuck?
Vielleicht kannst du das
Alex, was es damit auf sich hat.
Ja, kann ich. Marc und ich saßen letztens, genau, Fee hat's gesehen, ja, ey, wir saßen da und haben die Höhle der Löwen tatsächlich auch angeguckt und dann kamen da zwei so Herren der Schöpfung rein und haben da irgendwie erzählt irgendwas von wegen, sie sind die Frauenversteher und haben dann ein Handschuh erfunden. Und mit diesem Handschuh kann man den Tampon entsorgen, wenn man ihn nicht entsorgen kann. Also quasi die Mülltüte, die Hundetüte to go. So, und ja, mehr haben wir eigentlich davon. Wir haben uns ziemlich kaputt gelacht, als wir das gesehen haben. So. Wir fanden es ziemlich lustig einfach. Dachten so, ja, warum nicht? Und haben uns überlegt, also, gab es das nicht schon irgendwie? Also, aber ja, anscheinend war da wohl mehr dahinter. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du mehr darüber jetzt?
Also, es ist ja so, dass wir dachten zuerst, es ist im Grunde nur ein Plastikhandschuh, wo ein selbstklebender Verschluss am Ende dieses Handschuhs ist, ne? Oder halt einfach wie so ein Hundekackbeutel, weil da greifst du auch etwas und ziehst es auf links. So, damit haben wir das so ein bisschen verglichen und deswegen war das Produkt für uns jetzt nicht so innovativ neu, weil es es ja so gesehen schon mal gab. Aber natürlich ist es, fanden wir es grundsätzlich nicht schlecht, auf dieses Problem in Anführungszeichen aufmerksam zu machen und dass Männer sich darüber Gedanken gemacht haben, weil Männer haben ja eigentlich damit nichts zu schaffen. So, wir als zwei Männer saßen vorm Fernsehen und dachten so, ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß ich nicht, aber wird wahrscheinlich gut sein, oder? Weil wir können das ja auch gar nicht reflektieren. Der Grund, warum das gerade so abgeht auf Social Media, ist natürlich, weil man damit Frauen suggeriert, dass die Menstruationperiode etwas Schlechtes ist, was man vor der Gesellschaft verbergen müsste. Und deswegen geht das gerade so rund.
Ich lese gerade im Chat noch, dass da mal zwei Frauen waren, die so Unterwäsche vorgestellt haben und abgelehnt wurden. Und bei uns, da sind die ja, ich weiß nicht, die haben den Deal bekommen, gell? Die ja, zwei.
Die haben sogar zwei
Deals. Einmal mit dem Nils, ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt, und mit Dagmar Wöll.
Check. Das war das Problem. Ah, okay. Verstehe. Und deshalb eskaliert das jetzt so, weil das, als die Jungs das gemacht haben, alle gesagt haben, ui, toll. Und als die Mädels das gemacht haben, die gesagt haben, nee, das setze ich nicht durch, oder was?
Ja, und also ich weiß nicht, natürlich weiß ich auch nicht tiefe Details, aber ich glaube, das Problem war, dass die beiden Männer die Menstruation als so ein Problem dargestellt haben. Und das soll es ja eigentlich nicht sein, denn es gehört ja zum normalen biologischen Organismus dazu. Und deswegen, das haben halt die Frauen mit der Periodenunterwäsche einfach ja, normaler vorgestellt. Und die beiden Männer haben das so als Tabu deklariert.
Ich muss aber auch sagen, ich lese hier gerade so, und das Handschuhe und dass die halt pink sind und so. Und ich mir denke so, also komm schon. Also wenn wir jetzt uns drauf aufhängen, dass ein Frauenprodukt pink ist und ein Männerprodukt blau ist oder sowas, also komm, ist doch Jacke wie Hose, welche Farbe das hat. Ist doch scheiße. Stimmt, es fehlt Glitzer. Ja, da hast du recht, Vanessa. Da haben wir es doch. Das ist das wahre Problem gewesen. Und deshalb hat das so einen Shitstorm bekommen, weil auf der Verpackung nicht genug Glitzer war.
Es ist halt, ich meine, das sind zwei Männer. Der eine arbeitet bei der Bundeswehr, beim Bund, so. Und die bringen einfach einen Handschuh raus, der pink ist. Der heißt Pinky. Das ist schon sehr klischee-mäßig. Ist schon sehr drüber, muss man sagen. Aber ja gut, die Männer wissen es vielleicht auch nicht anders. Für die ist die Welt halt weiß und schwarz, ne?
Oder blau und pink. Was wir aber sagen mussten, es war total lustig. Wir hatten ja gar keine Ahnung, was da eigentlich war. Die haben am Anfang nur diese Verpackung eingeblendet. Und wir so, ist ja lustig, geil. Sieht aus wie eine Zaubertrickverpackung.
Ja, stimmt. Das war echt unser erster Gedanke. Aber es ist so witzig, weil wir haben das gesehen und fanden das unterhaltsam, amüsant, auch irgendwie eine gute Überlegung, aber hatten uns nichts dabei gedacht. So, hätte ich es nie gedacht, dass das zwei Tage später solche Wellen in Social Media schlägt.
Ja, klar. Aber es ist wie oftmals so. Das ist uns aber schon oft passiert, dass wir da einfach saßen und uns das angeguckt haben und gedacht haben, so, und plötzlich geht das dann aber so dermaßen. Also naja. Was wir aber viel lustiger fanden, was wir viel geiler fanden, und ich frage mich, warum da nichts passiert ist, sag mal, Freunde, also, wenn ihr mal überlegt, wenn ihr mal erbt, ja, etwa 1,7 Millionen Euro, dann habe ich einen Vorschlag für euch. Baut doch einen Kindersitz mit einem Sattel dran. Und der bewegt sich, wenn er da rumfällt. Also dann ab zur Höhle der Löwen und da werdet ihr sowas von dermaßen auf Fans stoßen. Das war wirklich hervorragend. Aber ganz wichtig, nehmt euch einen Berater mit.
Ja, da ist eine gute Frau angetreten, die halt schon vorher in diesem Trailer, wo man vorgestellt wurde, gesagt hat, ja, also ich habe mein ganzes Familienerbe da reingesteckt und der Mann hinter der Kamera so, über wie viel Geld reden wir hier? 1,7 Millionen Euro. Und Alex und ich so, what the fuck? 1,7 Millionen Euro.
Krass, ja. Oder wie wir sagen, Dienstag.
Da dachte ich so, dafür hätte ich mir Phantasialand gekauft. Da hätte ich irgendwas anderes gemacht, als einen Pferdesattel auf einem Kindersitz zu integrieren. Aber das ist im Grunde die Erfindung. Also es soll, glaube ich, auch therapeutische Maßnahmen bieten. aber das ist irgendwie, der Funke ist nicht übergesprungen.
Nee, du musst, wir müssen ganz kurz nochmal, also, was war die Idee dahinter? Ich fand, aber es war so ein bisschen, es war auch ein bisschen vorhersehbar, muss man ehrlich sagen, weil es hat sich so angefühlt, wie so Supertalent, wenn das Interview im Vorhinein schon so dermaßen hochschaukelt. Also, es wurde anmoderiert, wir werden damit alles revolutionieren. Wir werden dafür in die Sitzeindustrie von LKWs und Autos, wir werden in die Möbelindustrie revolutionieren, wir werden alles, wir werden überall rein und alles revolutionieren. Und dann denkst du schon so, weiß ich ja jetzt noch nicht, ne? Und dann läuft sie rein oder laufen die rein und dann wird es vorgestellt, also der Sinn dahinter war, dass sie beobachtet haben, dass Kinder stundenlang auf einem Pferd sitzen können und Pony reiten, aber nicht stundenlang auf dem Stuhl sitzen. Und dann haben sie sich überlegt, ganz pfiffig, dass das daran liegt, dass die Sattelform die einzige Form ist, in der man bequem lange sitzen kann. Und wenn es dann noch hin und her wackelt, dann ist es quasi gekauft.
Das Problem war nur, dass Carsten Maschmeyer das mit einem Argument einfach völlig entflügelt hat. Weil das Argument der Gründerin war eben, ja, dadurch können Kinder länger sitzen und haben mehr Spaß an diesem Ausreiten und so weiter. Und der Maschmeyer meinte halt, ja, aber es liegt doch daran, dass da eigentlich ein echtes Pferd drunter sitzt und die in der Natur sind. Deswegen machen Kinder das so gerne. Und die Frau so, ja, aber...
Habe da. Ja, aber das Beste an der Konstellation war auf jeden Fall der Typ nebendran. Sie hatte sich nämlich extra einen Anwalt, Patentanwalt und was weiß ich, was der für ein Anwalt noch alles war, als Berater mitgenommen. Und der hat als Berater eigentlich einfach gar nichts gemacht, außer nebendran zu stehen und sagen,
Ja gut, der hat sich an das Schweigegesetz gehalten. Du weißt ja, alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. So, davon hat er Gebrauch gemacht.
So, jede Frage, die von den Löwen kam, irgendwie so, ja, wie sieht denn euer Businessplan aus? Kam nur so ein ne? Haben wir noch eine Frage vielleicht?
Also ich bin übrigens riesen Fan von Höhle der Löwen. Ich finde das ein geiles Sendungskonzept.
Ich auch.
Weil man selten etwas im Fernsehen sieht, was wir irgendwie gut finden. Und das ist echt so ein, das ist spannend. Ich meine, es gibt neue Erfindungen, das sind kreative Leute, die sich für irgendwas eingesetzt und engagiert haben. Und was aber immer mein Favorite ist, ist, egal wie herzerwärmend diese Erfindung ist, wie emotional, wie ergreifend, da könnte jemand stehen und der sagt, ich habe hier das Mittel, das heilt Krebs. So, ist erstmal so, oh wow, toll. Und die zweite Frage immer,
gut, aber sind sie schon am Markt und haben sie damit, was haben sie damit an Umsatz gemacht? Was ist der Einkaufspreis? Was ist der Verkaufspreis? Naja, okay, nee, lohnt sich nicht.
Ja, das ist halt, und das ist aber, trotzdem hat man vollstes Verständnis für diese Investoren, weil es sind Geschäftsmänner. Es geht natürlich um Geld, so, und deswegen reagieren die natürlich völlig richtig, aber für jemanden Außenstehendes ist es halt so, ey Leute, der hat gerade sein Herz geöffnet, der hat gerade Krebs geheilt, so, und ihr denkt nur an die Kohle, aber ja, that's Wirtschaft. Ne?
So ist es, aber ich muss sagen, ich finde die Idee ganz cool, wenn wir zwei ein Produkt machen würden und zur Höhle der Löwen gehen, was würden wir machen? Hast du eine Idee? Ich hab was. Und zwar Fußmatten, die jedes Mal, wenn man drüber läuft, einen dummen Spruch abgeben.
Aber inwiefern ist das dienlich?
Gar nicht, aber es würde irgendwie zu uns passen.
Ja, es wäre echt, also...
Außerdem, beim Brainstorming ist jede Idee willkommen.
Das ist wie bei der Impro-Comedy. Nie Nein sagen, immer alles akzeptieren. Ja, Alex, gute Idee. Am besten, sie macht ein...
Nein!
ja, also wir können gerne mal weiter drüber nachdenken. Ich finde die Idee ganz...
Das ist wieder so eine Frage, wo man sich vielleicht hätte darauf vorbereiten sollen. Aber an sich, so, also es muss ja ein Produkt sein, was irgendein Problem löst. So, jetzt müssten wir jetzt erstmal natürlich ein Problem finden, wo wir sagen, in dem Problem kennen wir uns gut aus. Hätten wir da was?
Menstruation.
So, dann ist jetzt natürlich, brauchen wir natürlich eine Produktfarbe dafür. Ich würde Pink vorschlagen. Was sagst du dazu?
Ich würde so ein helles Rosa nehmen.
Ist noch besser, ja. Und dann gehen wir eigentlich, dann haben wir es doch im Großen und Ganzen. Ich denke, ich habe auch schon einen Vortrag, pass auf. Also wir beide sind echte Frauenversteher.
ja, aber vielleicht gibt's, vielleicht könnten wir ein Gerät erfinden, das Leute unterhält.
Das gibt's schon, das nennt sich Mikrofon. Und das gibst du einfach jemandem in die Hand, der unterhaltsam ist, und dann hast du das.
Ich hätte es Gameboy genannt.
Radio. PlayStation.
Ja. Ja, stimmt. Die Liste ist endlos.
Ja, also Namen haben wir schon mal. Finde ich schon mal cool. Ah ja, Freunde. Aber das wäre, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Hast du eine Beobachtung? Hast du irgendwas beobachtet über die Woche?
Habe ich eine Beobachtung? Ich glaube nichts Konkretes, was ich aufgeschrieben habe. Ich gucke gerade mal schnell hier parallel über meine Notizen. Mhm.
Währenddessen erzähle ich einfach mal ein bisschen einen Schwank aus meiner Jugend, während du nach irgendwas suchst aus deinen Beobachtungen. Wie wäre es denn, ich hab noch mal eine Idee, weil ich hier gerade was lese, genau. Wenn man Motivationsprobleme hat, ja. Das ist eigentlich ziemlich gut, ziemlich clever, muss ich sagen. Dann haben wir folgende Situation. Wir haben ein Gerät, und zwar das Gerät hat die Farbe Blau. Und damit motivierst du dich täglich aufs Neue, und es steigert deine Laune direkt. Ich habe dafür auch schon mal einen Prototyp vorbereitet. Der ist jetzt noch nicht in Serie, aber er sieht schon mal relativ gut aus. Es ist natürlich, wenn ihr die Farbe anguckt, klar, aktuell, das ist noch die Männerversion. Aber da werden wir natürlich dann auch weitestgehend nachlegen. Und ich würde es einfach mal ganz kurz vorstellen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier zu unserem Spaß- und Motivationsnachmittag. Hallo!
Ja, ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll, aber ich würde einfach mal hier ins Rollen bringen, damit wir nicht wieder so ewig ausholen. Willst du schon mal die offizielle Folge hier eigentlich so den Sack mal zuschnüren oben rum?
Ich mach den Sack oben und unten rum einfach mal zu, weißt du? So, meine Damen und Herren, da fühlt ihr euch jetzt direkt motiviert, das dachte ich mir. Also für alle, die es jetzt gerade gehört haben, im Auto unterwegs, vielleicht gerade beim Joggen, das war die Motivation, die ihr gebraucht habt. Weißt du, das ist das Zeichen. Wenn ihr euch überlegt habt, sende mir doch bitte ein Zeichen, hier ist es. Und wenn du dich mal unmotiviert fühlst und einfach nicht weißt, wie du in den Tag starten sollst, dann stell dich in der Ecke und sag, ich befehle meinem inneren Unterbewusstsein, mir die Power zu geben, die ich für den heutigen Tag brauche. Tschakka! So, und wenn du das gemacht hast, dann kannst du eigentlich auch unbeschwert reinstarten, und dann geht's da los. Das war's heute. Es war eine sehr, sehr bunte Folge Not und Elend für heute. Wir hatten alles Mögliche dabei, von innovativen Produktideen über Geschichten aus dem Leben und Geschichten aus dem Paulanergarten. Jetzt aber alles Gute für euch, auch privat. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, und damit beende ich die Podcast-Folge für heute. Marc, die letzten Worte hast natürlich du.
Vielen Dank, und ich habe zum Schluss gute Nachrichten für euch, denn dadurch, dass wir beide jetzt hier live und in Farbe nebeneinander sitzen, werden wir uns heute Abend, ich sage es einfach mal, vielleicht noch darum kümmern, dass wir mal Designs für Fußbanden erstellen. Und es gibt noch weitere gute Nachrichten, denn Kollege Schraub und ich waren ganz aktiv und haben Fotos gemacht und sogar ein, zwei Videos, was wir bald auf dem Not und Elend Instagram-Kanal posten werden. Das heißt, es wird nicht länger ein toter Account, sondern wir werden das mit Content bespielen.
Da geht's jetzt richtig ab, Freunde. Da könnt ihr euch jetzt schon mal auf was gefasst machen. Das wird, also wir haben wirklich ganz tief in die Gag-Kiste reingegriffen und haben wirklich einen rausgefeuert nach dem anderen. Also ich sag euch, es gibt viel Schotter dann für euch, und es gibt wirklich einiges, wo wir auch die Likes dann von euch abangeln werden. Aber was wir damit sagen wollen, was wir damit meinen, das erfahrt ihr dann bald auf dem Not und Elend Instagram-Account.
Also das sind die guten Nachrichten. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr braucht keinen Motivationstrainer. Hört euch einfach eine neue Folge von Not und Elend an. Ich meine, das motiviert eigentlich ungemein. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Tschüssikowski.